Das ist die Frage. Wie sieht es eigentlich mit der Nachfolge aus? Sind wir genauso wie die Follower von Taylor Swift? Klicken wir einen Button und damit ist es getan? Ich denke, es lohnt sich nachzusehen, was die Bibel zu dem Thema sagt. In der Predigt möchte ich dazu drei Fragen oder drei, sag ich mal, drei Blickwinkel haben, die ich da drauf werfen würde auf das Thema Nachfolge. Und zwar möchte ich zuerst fragen, wer ist derjenige, der eigentlich ruft und woraus leitet sich quasi die Autorität ab, aus der er ruft. Das zweite ist, wieso ist die Antwort so unmittelbar? Und das letzte ist eine persönliche Zuspitzung und die Frage, wie sieht Nachfolge eigentlich bei dir dann konkret aus? Und den Text, um den es heute gehen soll, den finden wir im Matthäusevangelium, also im ersten Evangelium im Neuen Testament, das erste Buch, im vierten Kapitel, die Verse 18 bis 25. Und die lese ich uns jetzt einmal vor. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und er zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Ursprünglich war es damals so gewesen, wenn man zur damaligen Zeit, da wo Jesus gelebt hat, in Israel war, da gab es viele Gelehrte. Man nannte die Rabbis, die Lehrer, und das war etwas ganz Besonderes. Das waren hoch angesehene Leute im Volk. Die haben die Bibel gelehrt, aber mehr als die Bibel, die haben auch ganz praktische Lebensweisheiten gelehrt. Rabbis hatten hohes Ansehen und so gab es auch viele Menschen, die gesagt haben, also wenn mein Sohn was werden soll, dann wird er nicht Fußballstar, sondern dann geht er zu einem coolen Rabbi in die Lehre und soll dort ausgebildet werden, dass der auch bedeutsam wird. Die Ausbildung bei einem Rabbi war eine große Ehre. Und normalerweise war das so, man hat seine Kinder zum Rabbi gebracht und der hat sie dann angeguckt und hat dann gesagt, nach einigen Fragen, okay, den kann ich mir vorstellen, als Schüler anzunehmen. Und der nahm den in sein Haus auf. Der lebte bei dem Rabbi. Hat alles gesehen, was der getan hat, von morgens früh aufstehen bis abends ins Bett gehen. Der war die ganze Zeit bei ihm. Jesus war ganz anders als diese Rabbis. Man hat damals seine Kinder gebracht zum Rabbi, um dort quasi die ausbilden zu lassen, oder wenn man eine Frage hatte, kam man. Die Geschichte hier ist aber ganz anders. Jesus ist nicht wie die Rabbis, der Schüler um sich schart, sondern Jesus selbst geht los und beruft Menschen. Er wartet nicht darauf, dass Leute zu ihm kommen und sagen, hey, ich kann mir das gut bei dir vorstellen, sondern er ist derjenige, der hingeht zu Menschen und sie beruft und sagt, folge mir nach, dich will ich dabei haben. Ihr merkt, es ist schon eine ganz andere Herangehensweise, als es damals üblich war. Es ist etwas ganz Besonderes. Es war damals eine große Ehre, beim Rabbi aufgenommen zu werden. Aber was hieß das in Bezug auf Jesus? Jesu Ruf zur Nachfolge ist etwas ganz Spannendes. Wenn ihr genau hinguckt, wenn es heißt, komm, folge mir nach, dann klingt es für uns, als, so wie wir das hören, ganz schnell als eine Einladung. Und das ist es in gewisser Weise auch. Komm, folge mir nach. So, hey, komm mit. Ich habe was für dich. Komm, folge mir nach. Wenn man genau hinschaut, wird man aber sehen, das ist ein Befehl. Das steht dort in der grammatischen Form des Imperatives. Das heißt, folge mir nach. Das ist eine Ansage. Du sollst mir nachfolgen. Nicht, du könntest vielleicht, wenn du möchtest, mir mal nachfolgen, sondern du sollst mir nachfolgen. Und es ist doch spannend, oder? Wie kann Jesus sowas von einem Menschen verlangen? Sage ich schon ganz schön viel, oder? Es ist eine unvermittelte Autorität, die er in Anspruch nimmt. Komm, folge mir nach. Er sagt nicht, es ist ein Angebot, probier es doch aus, sondern tu es. Und das sagt Jesus zu scheinbar wildfremden Menschen. So wirklich kennen tut er die ja nicht. Geht an ihnen vorbei, an die Arbeitsstelle und sagt, du folge mir nach. Jesus ist der, der aktiv ist. Stell dir mal vor, irgendein Fremder kommt zu dir an den Arbeitsplatz oder nach Hause, stellt sich vor die Tür, klingelt und sagt, hey du, Stefan, folge mir nach. Dreht sich um und geht los. Was würdet ihr tun? Er würde sagen, Moment, erklär mir mal, wer bist du überhaupt? Was machst du? Was ist so dein Programm? Also, was sollen wir uns vielleicht mal hinsetzen und kannst mir in Ruhe erzählen, was du willst. Aber niemand, denke ich, von uns würde sagen, ja klar, ich lasse alles stehen und liegen und laufe mit. Und das fühlt sich bei diesen Berufungsgeschichten immer so seltsam an, dass man denkt, ja, ist das denn realistisch? Ist das dann realistisch? Kann das so funktionieren? Woher kommt diese Autorität? Solche Anweisungen, wie Jesus sie bringt, brauchen ja eine Autorität, sonst würden wir ja nicht darauf reagieren. Kann man ganz einfach daran erklären, meine Tochter Dorothea ist sehr, sehr nett, die kann aber auch sehr bestimmend sein. Wenn die zum Beispiel glaubt, dass ihr noch Schokolade zusteht oder irgendwie Süßigkeiten, dann steht sie da und gibt Befehle, dass ich ihr gefälligst Süßigkeiten zu geben habe. Das ist mir nun mal herzlich egal, weil ich bin der Vater, die hat mir in dem Sinne nicht zu befehlen, was ich zu machen habe. Wenn mir jetzt aber zum Beispiel ein Polizist sagen würde, entschuldigen Sie mal, Sie stehen hier im Parkverbot, fahren Sie Ihr Auto weg, und wir sagen, okay, ist irgendwie doch auch was anderes. Weil letztendlich der Polizist, auch wenn ich ihn nicht kenne, der hat Autorität. Hinter dem steht nicht nur einfach seine Uniform oder so etwas oder die Tatsache, dass er bewaffnet ist, sondern da steht letztendlich die Autorität des Landes Niedersachsen oder auch des Staates Deutschland dahinter. Deswegen fährt man sein Auto lieber weg, wenn ein Polizist sagt, fahren Sie Ihr Auto jetzt mal schnell da weg. Spannend ist, diese Autorität ist immer eine geliehene Autorität. Die Autorität von einem Polizisten ist nicht die, die er als Mensch selber hat, sondern es ist eine, die er bekommen hat, in Ausübung seines Amtes. Und das respektieren wir und sollen wir auch respektieren. Jesus macht das aber gar nicht. Schaut mal her, auf was referiert Jesus? Sagt Jesus, hey, komm und folge mir nach, denn ich bin der Sohn Gottes. Sagt er noch nicht mal. Er verweist auf gar nichts. Er sagt nicht, hey, da gibt es einen großen Plan und du kannst Teil davon sein. Nichts davon lesen wir, gar nichts. Er muss sich nicht auf etwas anderes berufen. Jesus verweist auf nichts, er hat keine Uniform, er sagt noch nicht mal, in wessen Namen er handelt. Er sagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Er begründet seine Forderung nicht, er stellt sie einfach. Und da ist die Frage, welcher Mensch kann das fordern? Welcher Mensch hat das Recht, so zu sprechen? Jesus gewinnt seine Autorität von niemandem anderen her. Er ist quasi wirklich die letzte Instanz. Und im Laufe der Geschichte von Jesus werden diese Aspekte immer deutlicher werden. Wenn man das Matthäus-Evangelium von Anfang an liest, gibt es schon so ein paar Hinweise, wo einem der Autor, Matthäus, klar macht, hey, Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch, der eine vollkommen übertriebene Forderung stellt an andere Menschen. Da finden wir noch mehr. Da lesen wir zum Beispiel, dass er derjenige sein wird, der aus Tod und Sünde retten wird. Da lesen wir schon vorher, dass er der Sohn Gottes ist. Wir werden auch im weiteren Verlauf von Matthäus lesen, dass er derjenige sein wird, der im Ring der Geschichte als Letzter stehen wird. Er ist der Richter über die gesamte Welt und die mächtigsten Menschen müssen vor ihm knien. Weil er ist, wer er ist, darf er auch so reden, wie er es tut. Weil er ist, wer er ist, darf er reden, wie er es tut. Nachfolge beginnt daran, dass wir akzeptieren und verstehen, wer der ist, der ruft. Jesus ist es, der ruft und das bedeutet, dass es nicht einfach ein Morallehrer oder ein ganz besonderer Prophet oder Religionsstifter, sondern wir haben es hier mit Gott selbst zu tun. Und Gott selbst muss seine Autorität nicht weiter bei jemandem anderen begründen. Gott borgt die sich von niemandem. Der sitzt nicht da und sagt, auch bitte gib mir die mal, sondern der hat sie selbst. Er ist Gott. Er muss das nicht mehr begründen. Und da lernen wir einen wichtigen Schritt gleich am Anfang. Nachfolge beginnt mit einer Initiative von Gott selbst. Nachfolge für einen Christen ist nicht eine Idee, die er sich selbst gesponnen hat und gesagt hat, hey, ich möchte diesem Ideal nacheifern. Der erste Schritt echter Nachfolge beginnt immer bei Gott und nicht bei uns Menschen. Gott ist derjenige, der anfängt, der ruft, der mich ruft, der dich ruft. Das muss der erste Schritt sein. Und das ist er auch. Das Leben als Christ fängt durch Initiative Gottes an. Und nun zum zweiten Punkt, der unmittelbaren Antwort. Ich finde immer bei diesen Berufungsgeschichten ist das für mich das Rätselhafteste. Ich stelle mir das dann immer so bildlich vor. Da sitzt jemand da, arbeitet gerade und flickt die Netze. Dann kommt Jesus vorbei und sagt, komm, folge mir nach. Warum lassen die alles stehen und liegen? Ich hätte 1000 Fragen, ich hätte 1000 Dinge zu klären, wo ich das Gefühl hätte, Moment, ich muss erstmal noch, muss erstmal Bescheid sagen, ich muss überlegen, wie lange geht es eigentlich? Dauert es hier um 3 Tage, geht es hier um ein halbes Jahr? Um was geht es hier? Die Antwort kommt aber immer so unmittelbar. Die Antwort auf das Komm, folge mir nach, ist eben mehr als nur der Klick im Internet. Jesus nachzufolgen, macht etwas mit dem ganzen Leben. Das sehen wir bei diesen Brüderpaaren, die gerufen werden. Diese Brüder, die gerufen werden, für die bedeutet es, dass sie alles zurücklassen, was sie ausgemacht hat, was ihnen bedeutsam war. Bei dem zweiten Brüderpaar heißt es sogar, dass sie ihren Vater zurückgelassen haben und gesagt haben, nein, jetzt ist was anderes dran. Da lernen wir eine wichtige Lektion. Und zwar Nachfolge ist keine Erklärung oder die Antwort auf den Ruf von Jesus ist kein Satz, den wir sagen, sondern etwas, was wir tun. Die Antwort auf diesen Ruf zur Nachfolge, dass Jesus sagt, komm, folge mir nach, ist nicht, dass wir sagen, ja, wo muss ich unterschreiben? Oder ich nicke einmal und sage dann, ja, ich spreche auch das Vaterunser mit oder so etwas. Das ist nicht Nachfolge. Nachfolge ist eine Bewegung, in Gang kommen, hingehen, eine Richtung einschlagen. Es ist eine Tat. Wenn man in der Sprache des Neuen Testaments, in der es ursprünglich geschrieben wurde, im Griechischen nachschaut, wird man hier was ganz Spannendes finden. Da heißt es sogar, dass sie, quasi in einer bestimmten Konstruktion heißt es, verlassend die Netze folgten sie ihm nach. Das bedeutet so viel wie eine Unmittelbarkeit. Die haben nicht lange gezögert, die saßen nicht da und haben erstmal als Brüder gesagt, soll nicht einer von uns hierbleiben und den Laden irgendwie am Laufen halten, wir können ja irgendwie tauschen mittendrin oder so. Unmittelbar, sie haben alles stehen und liegen gelassen und alles fallen lassen und gesagt, wir folgen nach. Diese Unmittelbarkeit ist aber etwas, was mich selbst irgendwie doch schon stark herausfordert. Ist das bei uns heute noch so? Würde Jesus heute vor meiner Tür stehen, würde ich genauso reagieren, so ganz unmittelbar? Es fühlt sich immer so an, als wäre das unrealistisch. Der Schlüssel aber, wie das geht, wie kommt es dazu, dass diese Jünger alles zurücklassen, die Antwort, wie das funktionieren kann, die finden wir in einem wunderbaren Zitat, das Bonhoeffer dazu geschrieben hat. Dietrich Bonhoeffer ist ein Theologe gewesen, der auch im Dritten Reich gelebt hat und unter den Nazis zu Tode gekommen ist. Der hatte zu diesem Thema Nachfolge einige sehr, sehr ernstzunehmende Sachen gesagt. Und ein Zitat davon möchte ich euch vorlesen aus seinem Buch Nachfolge. Er ist es, der ruft. Darum folgt der Zöllner. Die unbedingte, unvermittelte, unbegründbare Autorität Jesu wird in dieser Begegnung bezeugt. Nichts geht hier voraus und es folgt nichts anderes als der Gehorsam des Gerufenen. Dass Jesus der Christus ist, gibt ihm Vollmacht zu rufen und auf sein Wort Gehorsam zu fordern. Jesus ruft in die Nachfolge nicht als Lehrer und Vorbild, sondern als Christus, der Sohn Gottes. Wenn wir uns vorstellen, wie es sein würde, wenn jemand an der Tür klingelt und sagt, komm mal mit, folg mir nach, dann ist klar, dass sich bei uns immer die Nackenhaare aufstellen und sagen, Moment mal, ich riskiere doch hier nicht alles für jemanden, den ich nicht kenne. Derjenige, der diesen Menschen begegnet und der auch uns als Christen begegnet, ist der lebendige Gott selbst. Und ganz egal, ob du jetzt Christ bist oder nicht, stell dir mal die Frage, wenn du Gott begegnen würdest und wüsstest, dass er Gott ist und er steht vor deiner Tür und sagt, komm mit, würdest du es tun? Selbst wenn du hier sitzt und sagst, ich bin eigentlich Atheist, ich glaube das gar nicht. Überlegst dir doch mal, wenn Gott wirklich existiert und vor deiner Tür stehen würde und das von dir fordert und sagt, komm mit, würdest du es machen? Würdest du es tun? Jesus muss sich auf nichts anderes berufen, er selbst ist Gott und er ist der, der ruft. Und das Spannende ist, er macht klar, indem er beruft, wer er ist. Könnt ihr euch vorstellen, die Jünger, die in den Booten saßen, haben, indem Jesus gerufen hat, erkannt, wer er ist. Sie haben verstanden, um wen es sich dabei handelt. Die Bibel macht das an vielen Stellen klar, dass Jesus nicht nur einfach Worte spricht, sondern sich selbst in diesen Worten zu erkennen gibt. Die Jünger, die da gerade noch nicht berufen waren, sondern im Berufungsprozess standen, haben damit erkannt, wer Jesus war. Und deswegen können sie so unmittelbar reagieren. Wäre da nur ein Mensch gestanden, der einfach nur sagt, komm mit, dann hätten die vermutlich einen Vogel gezeigt. Aber ihnen war absolut unleugnbar, eindeutig und klar, wer derjenige ist, der sie beruft. Und daran erklärt sich auch, weswegen sie alles stehen und liegen lassen. Das ist wichtig zu verstehen, weil das ganz besonders Menschen, die keine Christen sind, ein riesiges Rätsel ist, wieso Menschen so einfach glauben. Die können mit dieser Nachfolge aus diesem Grund meistens nichts anfangen, weil für sie fühlt sich das so an, als würde ein Wildfremder was fordern und man sagt, ich sehe dich zwar nicht, aber ich folge dir trotzdem nach. Von außen betrachtet wirkt das seltsam und irgendwie überfordernd. Aber wenn du einem Christen mal begegnest und ihn fragst, hey, hast du den Eindruck, dass diese Nachfolge Jesu dich komplett aus dem Nichts getroffen hat und du nicht wusstest, was du tust und wem du vertraust? Da würde der Christ sagen, nee, ich weiß doch, wer der ist, der mich ruft. Ich kenne ihn doch, er hat sich doch zu erkennen gegeben. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann, deswegen folge ich ihm nach. Das ist wichtig zu verstehen. Aus diesem Grund können viele Menschen, die im christlichen Glauben nichts am Hut haben, diese Sache mit der Nachfolge gar nicht einschätzen. Für sie wirkt es so, als würden wir blind irgendjemandem folgen. Dabei ist es in Wirklichkeit so, dass wir den schon kennen, dem wir nachfolgen. Jesus gibt sich zu erkennen. Und wenn du heute hier vielleicht sitzt und sagst, ich kann es gar nicht nachvollziehen, immer noch nicht, selbst wenn man sich das vorstellt und sagt, ja, Gott gibt sich zu erkennen, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dann lass dir sagen, du bist diesem echten Christus vielleicht noch nie wirklich begegnet. Vielleicht ist das einer der Gründe, weswegen du das Gefühl hast, du kommst da gar nicht weiter an der Stelle. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht selbst erlebt, sondern eher nur andere gehört, wie sie von ihm erzählen. Und vielleicht ist genau deswegen für dich Nachfolge immer noch so ein absolut unbeschriebenes Blatt. Du kennst gar nicht den, dem du nachläufst, sondern versuchst nur Formen zu kopieren und versuchst christliches Verhalten zu imitieren. Das ist aber alles nicht das, worum es uns geht. Und deswegen kommen wir nun zum letzten Punkt. Bist du ein Nachfolger oder ein Follower? Nachfolger oder Follower? Ganz zu Beginn habe ich von diesen sozialen Medien gesprochen und von Instagram und der Vernetzung, die es dort gibt und dass man dort Menschen folgen kann. Das Spannende dabei ist, wisst ihr, wie vielen Menschen man folgen kann auf diesen Profilen? Unendlich, genau. Es gibt keinerlei Grenze. Ich kann sagen, mich interessiert, was unser Bundespräsident macht, mich interessiert, was alle möglichen Stars machen und Fußballer machen und ich kann bei allen auf Folge ich klicken. Ohne dass es was bedeutet. Am Schluss wird vermutlich mein Inbox komplett überflutet, aber an sich ist es kein Problem. Man kann das tun. Die Nachfolge, um die es hier geht, ist aber anders. Es ist nämlich etwas, was uns in Bewegung setzt und laufen können wir nun mal nur in eine Richtung. Ich kann nicht in zwei Richtungen gleichzeitig gehen. Ich kann nicht zwei Leuten gleichzeitig hinterherlaufen. Das geht gar nicht. Sobald es um mein Leben geht, sobald es um die Realität im eigentlichen Sinne geht, kann ich nur eine Sache tun. Und Jesus ruft in seine Nachfolge. Jesus ist also nicht wie bei auf Facebook, es gibt sogar ein Instagram-Profil mit Jesus Christus, der hat 1,6 oder 1,7 Millionen Follower. Fand ich ganz spannend. Aber ihr merkt, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich einem Menschen folge in diesem Sinne, wie es soziale Netzwerke tun, oder ob ich jemandem nachgehe in einem greifbaren und handhabbaren Sinne. Jesus ruft in seine Nachfolge nicht uns als Beobachter dazu. Auf diesen Profilen sind wir Beobachter, wir gucken nur zu. Das kann ich vom Sofa aus machen. Nachfolge geht nicht vom Sofa aus. Das funktioniert nun mal gar nicht. Deswegen die entscheidende Frage, bist du Fan oder bist du Nachfolger? Findest du Jesus toll und knorke und hast den Eindruck, ja Mann, das ist eine gute Sache, Gemeinde, hilfreich, ne? Man lernt nette Menschen kennen, man hat da eine tolle Gemeinschaft miteinander. Ist das Entscheidende? Bist du ein Fan des christlichen Glaubens oder folgst du Jesus nach und sagst, ja, ich will dem hinterhergehen, in dem Tempo, in dem er geht in meinem Leben. Als Fan kann man sich in christlichen Gemeinden super verstecken. Das funktioniert hervorragend. Das habe ich selber auch schon gemacht. Das funktioniert wirklich gut. Das merkt niemand. Man kann von außen so gut das imitieren und mit dabei sein und sagen, ja, ich passe mich da ein. Das geht leicht. Das schafft man gut. Aber auf Dauer ist es nicht das, um was es geht. Und es lässt einen leer zurück. Derselbe Autor Bonhoeffer hat dazu mal gesagt, ein Christentum ohne Nachfolge ist ein Christentum ohne Christus. Ein Christentum ohne Nachfolge ist ein Christentum ohne Christus. Oder persönlich zugespitzt, ein christlicher Glaube, der nicht Nachfolge ist, der nicht aus Nachfolge besteht, der ist wertlos, der ist bedeutungslos. Der hat an sich kein Ziel. Ich habe mal überlegt, wie man das schön in einem Bild beschreiben könnte. Ich denke, ein christlicher Glaube ohne Nachfolge ist so wie koffeinfreier Kaffee. Der sieht echt aus, der schmeckt vielleicht sogar noch echt, Aber er wirkt nicht. Der hilft nicht. Der bewirkt nichts. Also, meine persönliche Meinung. Und es, außerdem gibt es noch eine andere Gemeinsamkeit. Nachfolgen und auch Kaffee gibt es nie genug. Also, von daher, es gibt nie ein zu viel der Nachfolge. Es gibt auch kein zu viel des Kaffees. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und hoffe, dass ich mal ein Kaffeesponsoring aus Hamburg bekomme oder so. Mal sehen. Nachfolge bedeutet also, dass wir uns jemandem hingeben, der mehr von uns will, als dass wir auf Like drücken. Der will mehr von uns, als dass wir nicken oder Ja sagen oder ein Fan davon sind, sondern wir müssen in die Nachfolge rufen, ganz persönlich. Und das ist eine Herausforderung, die ich dir ganz persönlich zusprechen möchte. Frag dich mal, wie in deinem Leben Nachfolge sichtbar wird. Woran würdest du denn, wenn du dein Nachbar wärst, merken, dass es sich bei dir um eine Nachfolge handelt? Wenn du deinen Tagesablauf mal von außen betrachtest, würde jemand merken, dass du Jesus nachfolgst? Woran könnte er es vielleicht sehen? Nachfolgen bedeutet, hinter Jesus herzugehen. Das heißt, in seinen Fußstapfen zu gehen und fürs Erste, bevor wir uns in den nächsten Predigten mehr damit beschäftigen, wie das konkret werden kann, könnt ihr euch vorstellen, das bedeutet, dass ich Jesus zum Vorbild nehme, aber auch quasi in seinem Windschatten laufe. Windschatten kennt ihr, ist ein ganz wichtiges Konzept bei Fahrradfahrern. Ich habe gehört, selbst bei Läufern gibt es das, bei Marathonläufern gibt es das auch, dass man schauen muss, dass man im Windschatten läuft, um Energie zu sparen. Der, der am Anfang quasi vorne dran läuft, der hat quasi den Wind voll gegen sich, aber der, der in zweiter und dritter und vierter Reihe läuft, der kann im Windschatten laufen, der kann sich besser die Kräfte einteilen. Jesus nachfolgen bedeutet, wir laufen in seinem Windschatten. Er geht voran, wir laufen hinterher. Wir lernen von ihm, wir lassen uns inspirieren von ihm, wir lassen uns verändern und korrigieren von ihm. Er ist der, der voranläuft und wir laufen hinterher. Das ist das, was Nachfolge eigentlich meint. Und wir werden in den nächsten Predigten, zwei Predigten zu dem Thema, auch nochmal genauer sehen, welche Herausforderungen das mit sich bringt, aber auch welcher große Schatz in dieser Nachfolge liegt. Ich kann nur sagen, Nachfolge lohnt sich durchaus. Also frage dich selbst, bist du Fan, also bist du noch Fan oder bist du schon Nachfolger? Amen.